Hast du manchmal das Gefühl, es müsse mehr im Leben geben? Liest du die Wundergeschichten in der Bibel und denkst, warum ist mein Leben nicht auch so? Liest du von Mose, der das Rote Meer teilte, oder von Elia, der Feuer vom Himmel rief und denkst, so etwas habe ich noch nie erlebt? Liest du, wie der Heilige Geist auf die erste Gemeinde herabkam und plötzlich Ausländer die Jünger in der eigenen Sprache sprechen hörten? Oder wie ein einfacher Fischer namens Petrus mit solcher Kühnheit predigen konnte? Sehnst du dich nach einer solchen Kraft in deinem Leben? Ich fühle mich manchmal so. Und ich vermute, vielen von euch geht es ganz ähnlich. Adrian Rogers, der ehemalige Präsident der Southern Baptist Convention in den USA, er hatte einen passenden Vergleich dafür. Er meinte, wenn Christen den Heiligen Geist nicht verstehen, sind sie wie jemand, der ein Auto kauft und es schiebt, weil er nicht weiß, dass es einen Motor hat. Und ich fürchte, das könnte ein passendes Bild sein. Ein Bild dafür, wie viele Christen versuchen, ihr Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu meistern. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum wir oft das Gefühl haben, dass es mehr im Leben geben sollte. Ich glaube, wir spüren tief in uns, dass es da draußen eine Kraft gibt. Aber aus irgendeinem Grund fühlen wir uns nicht mit dieser Kraft verbunden. Das ist kein neues Problem in der Gemeinde. Als Paulus seinen Brief an die Galater schrieb, da sprach er genau dieses Problem an. In Galater 3, Vers 1 bis 3, da schreibt er, ihr törichten Galater. Ich finde das übrigens echt interessant, wie er diesen Abschnitt einleitet. Ne? Stellt euch mal vor, ich würde hier vorne stehen und sagen, ihr törichten Rüsselsheimer. Ne? Aber manchmal passt sowas. Ihr törichten Galater, wer hat euch nur verzaubert? Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Uns ist klar, dass unsere Beziehung zu Gott ohne das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht möglich wäre. Ohne ihn, der uns zu Jesus gezogen und uns unsere Sünde und ja, unser Bedürfnis eines Retters offenbart hat, hätte keiner von uns jemals sein Leben ihm gegeben. Unser Weg mit Jesus wurde, wie Paulus es ausdrückt, eindeutig im Geist angefangen. Aber wenn wir einmal auf dem Weg sind, dann verzichten wir allzu oft auf das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir versuchen, für Jesus zu leben, wie die Galater. Wir versuchen, unser Leben in eigener Kraft in Ordnung zu bringen. Wahrscheinlich machen wir das nicht absichtlich. Es ist nur so, dass wir den Heiligen Geist und sein Wirken in unserem Leben nicht richtig verstehen. Und deshalb sind wir nicht in der Lage, die Kraft zu nutzen, die er uns zur Verfügung stellt. Dann ist es doch kein Wunder, dass wir das Gefühl haben, es müsse noch mehr in unserem Leben geben. Und deshalb werden wir uns in der nächsten Zeit damit beschäftigen, was uns die Bibel über den Heiligen Geist lehrt. Wer er ist, was er tut und wie er in unserem Alltag wirkt. Und dabei werde ich versuchen, mich dem Thema biblisch und gleichzeitig so nüchtern wie möglich zu nähern. Rüdiger hat eben schon gesagt, Verstand nicht ausschalten. Ganz wichtig bei dem Thema. Schließlich weiß ich, dass es viele verschiedene Meinungen dazu gibt. Ich plane eine längere Predigtreihe. Im Moment habe ich 9 Predigten noch nicht im Kopf, aber 9 Punkte im Kopf. Ich behalte mir aber auch vor, zwischendurch mal andere Themen einzustreuen, einfach weil zwischendurch vielleicht auch mal was anderes dran ist oder damit es nicht zu eintönig wirkt. Einige von euch, die wie ich konservativ geprägt sind, werden vielleicht etwas unruhig, wenn der Pastor ankommt und 9 Predigten über den Heiligen Geist halten will. Und das kann ich verstehen. Schließlich kennen wir alle solche Gruppen, die seltsame Dinge machen und behaupten, das käme vom Heiligen Geist. Wenn es um den Heiligen Geist geht, da gibt es ziemlich viele Missverständnisse und viel Unwissenheit. Bevor wir beginnen, möchte ich euch daher versichern, dass wir hier nicht über Dinge wie unkontrolliertes Lachen, Bellen, Umfallen, öffentliche Heilungsevents oder andere Praktiken sprechen, von denen manche Gemeinden behaupten, sie seien Zeichen des Heiligen Geistes. Stattdessen werden wir feststellen, dass der Heilige Geist viel Wichtigeres in unserem Leben zu tun hat. Er will schließlich befähigen, ein erfülltes und gottgefälliges Leben zu führen. Und dabei ist es logisch, dass wir unsere Studien über den Heiligen Geist mit der Beantwortung einer ganz bestimmten Frage beginnen. Nämlich, wer ist der Heilige Geist eigentlich? Muss natürlich am Anfang stehen. Obwohl ich euch zu dieser Frage jetzt eine ganze Menge Reihe von Bibelstellen zeigen könnte, werden wir uns heute nur auf eine einzige konzentrieren. Ich möchte diese Frage nämlich von Jesus selbst beantworten lassen. Er kennt sich damit schließlich deutlich besser aus als ich oder als jeder andere hier. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr schon mal Johannes 14, Vers 1 bis 17 aufschlagen. Aber bevor wir uns diesen Abschnitt ansehen, möchte ich euch erst noch kurz die Vorgeschichte erklären, damit wir die Situation ein bisschen besser verstehen können. In Johannes 13, da hatte Jesus seine Jünger versammelt, um gemeinsam mit ihnen das Passamahl zu feiern. Er wusch ihnen die Füße, um ihnen ein Beispiel der Liebe zu geben, die sie einander erweisen sollten. Und am Ende des Mahls, da offenbarte er, dass er im Begriff war, aus Liebe sein Leben hinzugeben. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie beunruhigt seine Jünger in dieser Situation gewesen sein müssen. Schließlich hatten sie 3 Jahre ihres Lebens mit Jesus verbracht. Sie hatten ihn kennen und lieben gelernt. Und sie wollten einfach bei ihm sein. Und dann sagt Jesus, dass er sie verlassen würde. Das müsst ihr euch mal so vorstellen. Es war vermutlich, als würde für sie eine Welt zusammenbrechen. Vielleicht ging es den Jüngern in diesem Moment ähnlich wie uns und sie fragten sich, ob das jetzt wirklich alles war, was es im Leben gab. Was sollten sie tun, wenn Jesus nicht mehr da war? Wie sollten sie weitermachen? Wie sollte es weitergehen? Und zu diesem Zeitpunkt, da wussten sie noch nicht, dass Jesus sie zwar verlassen, aber nicht alleine lassen würde. Sie hatten keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Aber Jesus hatte einen Plan. Er hatte vorgesorgt. Und mitten in diese Gedanken hinein, da tröstete Jesus seine Jünger und er sprach vom Heiligen Geist. Weil Jesus wusste, dass ihre Herzen betrübt waren, da richtete er einige Worte des Trostes an seine Jünger. Und so lesen wir in Johannes 14, Vers 1 bis 3, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Also, obwohl er im Begriff war, sie zu verlassen, versicherte Jesus seinen Jüngern, dass sein Abschied nicht von Dauer sein würde. Er würde für sie Wohnungen vorbereiten. Ich denke immer, das ist super. Ich hatte noch nie eine Wohnung, die von einem Zimmermann gebaut wurde. Also perfekt. Und eines Tages, da würde er wiederkommen. Und er würde sie zu sich holen, damit sie für immer bei ihm sind. Jesus wollte, dass seine Jünger verstehen, dass es eigentlich gut war, dass er sie verlassen würde. Denn auf diese Art konnte er alles für sie vorbereiten. Freut euch doch in so einer Situation. Während Jesus versuchte, seine Jünger zu beruhigen, baten diese um eine weitere Erklärung. Sie konnten einfach noch nicht verstehen, was Jesus ihnen hier mitteilen wollte. Und so lesen wir in Johannes 14, dann in den Versen 4 bis 6. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus erwiderte ihm, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Offensichtlich verstanden die Jünger noch nicht so ganz, was Jesus ihnen mitteilen wollte. Sie dachten immer noch, dass er sich auf einen irdischen Ort bezog. Einen Ort, an den sie irgendwie hingehen müssten. Der Gedanke an die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu war ihnen noch völlig fremd. Was man ja irgendwie auch verstehen kann. Aber Jesus versicherte ihnen, dass sie ihm dort wieder begegnen könnten. Zuvor aber müsse er sie verlassen und selbst erstmal zum Vater gehen. Aber der Weg dorthin war klar, es gab und gibt nur einen Weg dorthin. Ganz wichtig, es gab und gibt nur einen Weg dorthin. Wenn ich die Karten-App auf meinem Handy benutze, um eine Wegbeschreibung zu bekommen, dann zeigt sie mir in der Regel alternative Routen an, damit ich entscheiden kann, welcher Weg mir lieber ist, ob ich es schnell haben will oder schön oder was auch immer. Aber wenn es darum geht, zum himmlischen Vater zu kommen, gibt es nur einen Weg. Den Glauben an Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Anders geht's nicht. Und so hat Jesus seinen Jüngern versichert, dass sie in den Himmel kommen werden, wenn sie ihm nachfolgen. Ganz ehrlich, das ist der allerwichtigste Punkt. Wenn ihr alles andere dieser Predigt und der nächsten Predigten nicht versteht, nicht so wichtig, das hier ist das Wichtige. Jesus ist der Weg in den Himmel. Jesus erklärte ihnen dann in Johannes 14 in den Versen 7 bis 11, dass sie, weil sie ihn gesehen und erkannt haben, auch den Vater gesehen und erkannt haben. Er sagte, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeig uns den Vater, sagte Philippus. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen doch nicht von mir. Es ist der Vater, der ständig in mir ist und alles bewirkt, was ich tue. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt es aufgrund eben dieser Werke. Ich glaube, wir sind oft sehr schnell dabei, Thomas und Philippus und die anderen Jünger zu verurteilen, weil sie so lange brauchten, um das zu verstehen, was Jesus ihnen gesagt hat. Aber lasst uns mal einen Moment darüber nachdenken, was in diesem Moment wohl in ihren Köpfen vor sich ging. Diese Jünger hatten von Kindheit an aus der Heiligen Schrift gelernt, dass es nur einen Gott gibt und dass Gott nur einer ist. Noch heute spricht jeder gläubige Jude morgens und abends ein Gebet, das Schma Yisrael genannt ist. Wir finden es in 5. Mose 6 und es beginnt dort in Vers 4 mit den Worten, Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Jetzt aber kam Jesus und sagte ihnen, dass er und der Vater eins sind. Jesus ist im Vater und der Vater ist in ihm. Und doch sind sie verschieden. Jesus ist nicht der Vater und der Vater ist nicht Jesus. Versteht ihr das? Ich nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Auch nach dem, was am Kreuz geschehen ist und nach allem, was wir im Neuen Testament noch lesen können, kann ich es nicht wirklich begreifen. Ich glaube es, weil es in der Bibel steht. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Und ich muss es auch nicht verstehen. Das ist kein Problem für mich, denn ich weiß, dass es Dinge über Gott gibt, die ich nicht verstehen werde, bis ich eines Tages von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehe. In 5. Mose 29, Vers 28 steht, Was noch verborgen ist, steht bei Jahwe, unserem Gott. Was aber schon offenbart ist, gilt uns und unseren Nachfahren für immer, damit wir uns nach allen Worten dieses Gesetzes richten. Übersetzt heißt das: Es gibt Dinge über Gott, die wir vorerst einfach im Glauben annehmen müssen. Denn Gott hat sich entschieden, sie uns nicht vollständig zu offenbaren. Und die Vorstellung von einem Gott, der einer ist und doch aus mehreren Personen besteht, gehört ganz sicher zu diesen Geheimnissen, die wir einfach noch nicht so ganz verstehen können. Aber es ist ein Geheimnis, das die Bibel so entschieden lehrt, dass ich daran glaube. Auch wenn ich es nicht wirklich verstehen kann. Aber bis zu diesem Punkt bezog sich der Trost, den Jesus seinen Jüngern spendete, ausschließlich auf das, was in der Zukunft geschehen würde. Jesus würde sie verlassen, um zu seinem Vater zu gehen, mit dem er eins war, und auch wenn er nicht der Vater selbst war, damit wir richtig verwirrt sind. Dort würde er einen Platz für die Jünger vorbereiten und irgendwann in der Zukunft würde er wiederkommen, um diejenigen, die zu ihm gehören, zu sich und zu dem Vater zu holen. Das ist natürlich eine großartige Nachricht. Aber ich glaube, die Jünger hatten die gleichen Gedanken wie wir, wenn wir an die zukünftigen Dinge denken. Es ist großartig, eines Tages bei Jesus und bei dem Vater zu sein. Das ist super. Aber was ist denn mit jetzt? Wie hilft uns das dabei, unser Leben hier auf der Erde zu leben, bis wir bei Jesus sein werden? Leider gibt es Christen, die versuchen, ihr Leben zu leben, ohne diese Frage jemals zu beantworten. Ihr Leben besteht nur aus dem Versuch, so lange durchzuhalten, bis sie entweder sterben oder bis Jesus wiederkommt, je nachdem, was schneller geht. Denn für diese Zukunft, für die Zukunft, da gibt es ja eine wunderbare Verheißung und bis dahin sind sie unglücklich. Das klingt allerdings nicht besonders schön. Und dann denkt mal an Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt: Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Oder nach anderen Übersetzungen: Leben und volle Genüge oder Leben in ganzer Fülle. Jesus verspricht uns ein erfülltes Leben. Das passt nicht zu so einem unglücklichen Ausharren, bis irgendwann in der Zukunft alles besser wird. Natürlich ist das ein Trost zu wissen, in der Zukunft wird alles besser. Aber das ist noch nicht alles. Wie hilft uns Jesus also bei unserem Leben hier auf der Erde? Wie können wir Leben in ganzer Fülle haben? Als Jesus das Gespräch mit seinen Jüngern fortsetzte, da beantwortete er die Frage. Er enthüllte ein wenig von dem Geheimnis, wie man hier und jetzt ein Leben in Fülle und im Gehorsam gegenüber Jesu Worten führen kann. Und so lesen wir dann in Versen 12 bis 14. Ja, ich versichere euch, wer so an mich glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geehrt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Auch wenn Jesus beim Vater sein wird, haben seine Jünger durch das Gebet eine Verbindung zu ihm. Sie werden zwar auf der Erde bleiben, wenn Jesus zum Vater geht, aber sie können Jesus bitten, in ihrem Alltag zu wirken. Und Jesus verspricht ihnen, dass er ihre Gebete erhört, wenn sie zu seinem Willen passen. Und zwar wird er das aus zwei Gründen tun. Erstens, Jesus wird die Gebete seiner Jünger erhören, weil sein Vater dadurch geehrt wird. Das kann ich gut verstehen. Gott wird geehrt und die Ehre Gottes sollte unser aller Lebensziel sein. Der Teil ist einfach zu verstehen. Aber zweitens wird er ihre Gebete erhören, weil er seine Nachfolger befähigen will, noch größere Werke zu tun, als er während seines irdischen Dienstes getan hat. Und dieser Gedanke, der ist erstaunlich. Wir können Größeres tun als der Sohn Gottes, sagt Jesus hier. Aber wie? wir haben heute nicht die Zeit, diesen Gedanken komplett zu vertiefen, aber zwei kurze Teilerklärungen will ich euch zumindest mit auf den Weg geben. Zunächst einmal gibt es eine ganz praktische Erklärung dafür. Als Jesus als Mensch hier auf der Erde war, war er immer nur an einen Ort gebunden. Aber Millionen seiner Jünger können viel mehr Menschen erreichen, als Jesus je persönlich begegnet sind. Soweit ist das klar und soweit ist das einfach. Aber darüber hinaus müssen wir auch an Jakobus 5, Vers 16 bis 18 denken. Und dort schreibt Jakobus: Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Elia war genauso ein Mensch wie wir. Als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen solle, da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und bewirkt viel. Das sagt die Bibel. Und das dürfen wir nie vergessen. Aber die Voraussetzung, die dafür genannt wird, lautet: Man muss gerecht sein. Das Gebet eines Gerechten. Sich also nach dem Willen Gottes richten und eine gute Verbindung zu ihm haben. Und genau aus diesem Grund hatte Jesus etwas noch Besseres für seine Jünger. Denn in den Versen 15 bis 17, da sagte er dann: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus wird einen anderen Beistand schicken, sagt er seinen Jüngern hier. Einen anderen Beistand, der für immer bei ihnen sein wird. Er würde sie verlassen, aber er würde sie nicht alleine lassen. Und dieser Beistand wird nicht nur bei ihnen sein, er wird bei ihnen wohnen, ja in ihnen sein. Später in seiner Rede identifiziert Jesus diesen Beistand eindeutig als den Heiligen Geist. Und mit diesen kurzen Worten Jesu ist ganz sicher nicht alles gesagt, was wir über den Heiligen Geist wissen müssen. Und schon gar nicht alles, was wir über den Heiligen Geist wissen wollen. Sonst würde ich ja auch nur eine Predigt darüber halten, nicht noch mehr. Aber diese Worte geben uns zumindest schon mal einen wichtigen Einblick. Und schauen wir uns mal an, was wir aus diesen Versen lernen können. Zunächst verspricht Jesus, den Vater zu bitten, einen anderen Beistand zu senden. Im Griechischen gibt es mehrere Worte, die im Deutschen mit andere übersetzt werden können. Also so gibt es zum Beispiel das griechische Wort heteros, das kennt ihr vielleicht, das heißt so viel wie ein anderer von einer anderen Art. Aber Jesus benutzt hier ein anderes Wort, nämlich das griechische Wort allos. Das bedeutet ein anderer der gleichen Art. Das ist dasselbe Wort, das Jesus in Johannes 10 gebraucht, wenn er sagt, dass er auch andere Schafe hat. Andere Schafe, aber auch Schafe. Und es ist das Wort, das im Johannesevangelium häufig gebraucht wird, wenn Johannes von dem anderen Jünger spricht. Also Jünger, anderer Jünger, aber trotzdem Jünger. Es bezeichnet eben einen anderen der gleichen Art. Jesus sagt hier also, dass der Beistand, den er senden wird, wie er selbst sein wird. Dieselbe Art. Der Heilige Geist wird in fast jeder Hinsicht wie Jesus sein. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass er unsichtbar sein wird. Im Gegensatz zu Jesus, der sichtbar war. Ansonsten aber wird der Heilige Geist genauso denken, sich genauso verhalten und genauso handeln wie Jesus. Mit anderen Worten, und jetzt wird es kompliziert, so wie Jesus Gott ist, ist auch der Heilige Geist Gott. Falls ihr euch mit den Sonntagen der evangelischen Kirche auskennt, oder katholische wahrscheinlich auch, einige Sonntage haben einen Namen. Letzte Woche wissen wir, Pfingsten ist uns klar. Wisst ihr, wie der heutige Sonntag heißt? Freikirchler kennen das nicht. Heute ist Trinitatis. Genau genommen wird heute die Dreieinigkeit gefeiert. Viel lustiger sind die nächsten Sonntage. Ist dann nicht der erste Sonntag nach Trinitatis, der zweite Sonntag nach Trinitatis. Es geht eine ganze Weile so. Aber heute, passenderweise, geht es um die Dreieinigkeit. Jesus hat hier ein schönes Bild der Dreieinigkeit gegeben. Auch wenn er dieses Wort nie benutzt. Nirgendwo in der Bibel steht Dreieinigkeit. Nur, dass ihr es wisst. Aber er und der Vater sind eins. Das hatten wir eben. Beide sind Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Soweit sind wir schon verwirrt. Und wenn Jesus die Erde verlässt, sendet er den Heiligen Geist, der genauso wie er Gott ist. Aber nochmal, Jesus ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht Jesus. Also wir haben in diesem Kapitel wirklich alle drei Personen der Gottheit. Übrigens genauso wie im Wochenspruch, falls ihr heute Morgen aufgepasst habt. Zusammen sind sie der eine Gott, aber jeder von ihnen ist einzigartig und hat eine andere Rolle. Nochmal, es ist wirklich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, das zu verstehen. Ist einfach so. Aber es ist eben auch so, dass Jesus hier das Konzept der Dreieinigkeit lehrt. Er sagt es und es stimmt. Ob wir es verstehen oder nicht, ist egal. Aber der Heilige Geist ist Gott. Als nächstes sehen wir, dass der Heilige Geist ein Beistand ist. Jesus nennt ihn Beistand. Einige von euch wissen vielleicht, dass das griechische Wort, das Johannes hier benutzt, Parakletos heißt. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Para bedeutet so viel wie neben und Kletos bedeutet berufen. Damit kommen wir bei Parakletos gewissermaßen zu der zur Unterstützung Herbeigerufene. Wäre ein bisschen umständlich, wenn wir das da so reinschreiben würden, aber so in die Richtung ist die Bedeutung. Vielleicht können wir uns das zumindest ein bisschen, Bilder oder Vergleiche sind immer schwierig, aber vielleicht können wir uns das ein bisschen wie einen Trainer vorstellen. Jemand, der einem Sportler zur Seite steht, um ihm zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Ein Trainer fördert alles, was der Sportler gut macht, und er korrigiert, wenn der Sportler seine Leistung in einem bestimmten Bereich verbessern muss. Das ist im Wesentlichen die Rolle, die Jesus im Leben seiner Jünger spielte, als er auf der Erde war. Er ermutigte sie, wenn sie ihm treu folgten, er wies sie zurecht, wenn sie vom Weg abkamen, und er lehrte sie, wenn ihr Verständnis unausreichend war. Er würde sie jetzt verlassen, aber er würde jemanden anderen schicken, der im Prinzip diese Aufgaben im weiteren Leben übernehmen würde. Aber auch wenn dieser andere Beistand die gleichen Dinge tun würde, die Jesus für sie getan hatte, würde er es auf eine andere, vielleicht sogar ein Stück weit bessere Art tun. Denn Jesus sagt, es ist besser für euch. Jesus war bei ihnen gewesen. Er war mit ihnen gegangen. Aber der Heilige Geist würde nicht nur bei ihnen bleiben, sondern er würde in ihnen sein. Er würde kommen und tatsächlich in ihren Körpern mit drin wohnen. Versteht ihr, was das bedeutet? Wahrscheinlich erstmal nicht. Kann ich verstehen. Aber ich denke, dass die Jünger an diesem Tag, als sie bei Jesus waren, von diesem Gedanken völlig überwältigt gewesen sein müssen. Schließlich konnte Jesus als Mensch nicht die ganze Zeit bei ihnen sein. Auch solange er auf der Erde war, war er nicht die ganze Zeit bei ihnen. Es gab Zeiten, in denen die Jünger allein waren und das Gefühl hatten, ihr Leben aus eigener Kraft meistern zu müssen. Denkt einfach mal an die Jünger im Sturm auf dem Boot, Jesus nicht da, Jünger verzweifelt. Solche Situationen gab es. Aber die Verheißung des Heiligen Geistes ist, dass Gott selbst in uns wohnt und uns trainiert. Jeden Augenblick, jeden Tag ist er als Trainer bei uns. Er führt uns, er lehrt uns, er weist uns zurecht, wenn wir es nötig haben. Und er trainiert uns, so zu leben, dass es Gott gefällt. Und damit ist klar, wie die Verbindung zu Gott funktioniert. Die Verbindung, die so wichtig ist für das Gebet. Denn er ist in uns. Und diese Erkenntnis führt uns zur dritten Schlussfolgerung. Zur dritten, die wir heute uns ansehen werden. Wir wissen bereits, der Heilige Geist ist Gott und er wirkt in uns. Aber wir sehen in diesem Abschnitt auch, dass der Heilige Geist eine Person ist. Leider halten viel zu viele Menschen den Heiligen Geist für irgendeine Art unpersönliche, kosmische, göttliche Kraft oder was auch immer. Aber das Wirken des Heiligen Geistes, wie es in der Bibel beschrieben wird, zeigt, dass er alle Eigenschaften einer Person hat. Er hat Verstand, Wissen, Willen und Gefühle. Er spricht, lehrt, bezeugt, führt, hört zu und tritt ein. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Sowas kann nur eine Person. Habt ihr schon mal jemanden sagen hören, ich wünschte, ich hätte leben können, als Jesus auf dieser Erde war? Es wäre toll gewesen, mein Leben physisch in der Gegenwart Jesu zu leben, mit ihm zu gehen und mit ihm zu sprechen. Wenn ich das nur gekonnt hätte, dann wäre es für mich so viel einfacher, für ihn zu leben. Habt ihr sowas schon mal gehört oder gedacht? Kann ich verstehen. Aber was Jesus uns in diesem Abschnitt sagt, ist, dass es für uns besser ist, dass er die Erde verlassen und seine Jünger hier zurückgelassen hat. Weil er aufgestiegen ist und beim Vater ist. Nur deshalb haben wir jetzt den Heiligen Geist. Eine Person, die 100% Gott ist, die nicht nur mit uns lebt, sondern in uns lebt. Aber damit diese Tatsache in unserem Leben wirklich eine Rolle spielt, müssen wir aufhören, unsere geistlichen Autos durch die Gegend zu schieben. Wir müssen erkennen, dass diese Autos Motoren haben und wir müssen einsteigen und den Motor starten. In der nächsten Zeit werden wir uns weiter mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Heute, kann ich mir sehr gut vorstellen, geht ihr nach Hause und denkt, viel gelernt habe ich jetzt nicht. Kann ich verstehen. Aber wir werden uns weiter damit beschäftigen und wir werden dabei hoffentlich entdecken, wie wir das alles tun können. Wie wir den Heiligen Geist in uns und in unserem Leben wirken lassen können, sodass wir nicht mehr umhergehen und uns fragen müssen, ist das alles, was es gibt? Aber für heute reicht es. Für heute genügt es zu wissen, dass Jesus uns hier auf der Erde nicht alleine gelassen hat. Ganz wichtig, wir sind nicht alleine. Vielmehr hat er uns einen Beistand gesandt, der nicht nur bei uns, sondern in uns ist. Und dieser Beistand ist nicht irgendeine unbekannte Macht, sondern eine Person. Gott selbst. Er ist da, um uns zu ermutigen, zurechtzuweisen und zu lehren. Und er ist unsere Verbindung zu Gott. Amen. Ich würde gerne beten. Ihr dürft auch gerne nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben. Und Herr Jesus, ich danke dir für das, was du dort in Johannes 14 gesagt hast, auch wenn es für uns schwer zu verstehen ist und vielleicht auch gar nicht zu begreifen ist. Ich danke dir trotzdem dafür, denn ich weiß, was du getan hast, ist wunderbar für uns. Du hast eben nicht nur am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Du hast nicht nur dafür gesorgt, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Du hast uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir mit dir verbunden sein können, damit wir in unserem Leben Weisungen, Ermutigungen, Ermahnungen bekommen können. Du hast uns diesen Beistand gesandt, damit er uns hilft, unser Leben so zu führen, wie es dir gefällt und wie es deinem Leben entspricht. Und dafür danke ich dir. Ich bitte dich darum, dass du uns im Lauf der Zeit immer mehr erklärst, was das überhaupt bedeutet. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dich und dein Wesen besser kennenzulernen. Und ich bitte dich darum, ganz besonders darum, dass du uns hilfst, unser Leben so zu leben, wie es dir gefällt. Dafür hast du uns deinen Geist gegeben. Dafür hast du ihn gesandt, damit er in uns wirken kann. Und ich bitte dich darum, lass du ihn wirken. Amen.